Einen wunderschönen guten Tag, Morgen, Abend. Hallo, grüß euch, willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge Viking Tantra, dein Podcast für authentischen Sex. Mein Name ist Sinan Huima, ich bin euer Showhost, bin meines Zeichens zertifizierter Tantra-Lehrer, praktizierender Tantra-Masseur und tantrischer Escort-Callboy. Und ich bin für euch da, für die heißklebrigen Momente des Lebens, hier irgendwo auch ein bisschen als Ratgeber, als Recherchemensch. Apropos, gleich vorab Ankündigung, ganz zum Schluss gibt es eine wichtige Information zur letzten Folge. Da kam total geniales Hörerfeedback. Hab nicht damit gerechnet, super geiles Hörerfeedback. Darf ich nicht vergessen, lieber Chat, liebe Podcast-Club-Mitglieder, sollte ich es wagen, mich zu verabschieden, ohne das vorgelesen zu haben, bitte im Chat nochmal schreien. Gut, heute geht es, ihr habt es am Titel der Episode gesehen, wieder mal um einen Film. Und ja, ich bin ein richtiger kleiner Nerd. Ich liebe Filme, ich liebe Kinofilme, ich liebe diese Home-Video-Sachen, ich liebe Serien und Netflix-Produktion und überhaupt. Ich bin richtig so ein kleiner Film-Nerd. Und ein Film, der mich schon Jahre begleitet und den ich damals, als ich ihn das erste Mal sah, absolut unterschätzt hatte, weil ich echt keinen Schimmer hatte, worum es da geht. Es war eine Empfehlung damals von einer jungen Dame, die sagte, hey, sieh dir doch mal Secretary an. Und ich, okay, ja gut, ein scheiß Film über eine scheiß Sekretärin. Aber wenn die halt sagt, guck dir das an, dann gut, kann ich dem Ganzen eine Chance geben. Es war wirklich, ich hatte nichts erwartet. Ich dachte mir wirklich, was soll ein fucking Film über eine Sekretärin? Ich meine, wie alt war ich denn da? 17, 18? Sowas? Ich weiß wirklich noch, ich dachte mir echt so, wozu? Aber ja, gut. Eine Frau hat gesagt, also hat der dauergeile Sinan einfach mal gemacht. Ich war sehr leicht für Dinge zu begeistern, wenn sie von einer Frau kamen, die ich begehrte. Das so konnte man mich lenken. Aber ja, jedenfalls damals habe ich den Film gesehen und war so, oh shit, das ist nicht, womit ich gerechnet habe. Ich dachte halt so, ja, eine Sekretärin verliebt sich in einen Boss, so eine Liebesschnulze wird das. Ja, also eine Liebesgeschichte ist da schon mit drin, irgendwo zwischen den Zeilen. Aber was ist Secretary wirklich und warum zur Hölle bespreche ich den Film hier heute bei mir im Podcast? Nun, Secretary ist kategorisiert als Dramedy, also als Tragikkomödie. Und ja, Secretary hat viel Tragik und hat ein paar sehr heitere, leichte Momente. Allerdings, was Secretary wirklich ist und das und da werden mir viele Menschen, die ihn gesehen haben, werden mir recht geben, wenn ich sage, Secretary ist die einzige halbwegs realistische Darstellung von BDSM, die je aus Hollywood rausgekommen ist. Und das ist gleichzeitig beeindruckend und traurig. Warum es traurig ist, dazu komme ich gleich noch in der Filmkritik, denn der Film hat einiges, was man kritisieren muss und wirklich muss. Aber es ist großartig aufgrund der Präsenz in der Kinoleinwand und das ist in der Kinolandschaft und das ist allein dem quasi, das ist jetzt nicht so ein Straight-to-Video-Production-Film, der einfach nur Videokassette erschienen ist, den kein Mensch kennt. Nein, nein. Das war ein Kinoblockbuster und der war für seine Zeit hochkarätig besetzt. Aber dazu gleich mehr. In Secretary geht es, ich versuche es mal ganz kurz zu fassen, um eine junge Sekretärin mit dem Namen Lee Holloway, die nach einem Aufenthalt in einer Nervenheilanstalt wieder zu Hause bei ihren Eltern ist. Sie war in dieser Nervenheilanstalt aufgrund von selbstverletzendem Verhalten, wobei sie sich bei einem Mal, wo sie sich geschnitten hat, also sie schneidet sich seit der 7. Klasse, sagt sie einmal im Off, mit Rasierklingen, mit Messern, mit allerlei Werkzeug, das sie zu Hause hat. Dieses selbstverletzende Verhalten hilft ihr, sich selbst zu spüren. Das macht sie eben seit der 7. Klasse. Und einmal in einem unbeobachteten Moment wollte sie das mit Küchenmesser machen und schnitt zum ersten Mal in ihrem Leben zu tief. Ihre Mutter hat das gesehen und fand sie dann quasi tief blutend in der Küche stehend. Und so wurde sie halt eingewiesen. Nach diesem Aufenthalt kommt sie wieder nach Hause und stellt fest, okay, sie versucht wieder Anschluss in ihr Familienleben zu finden. Der Vater ist allerdings Alkoholiker, die Mutter ist maßlos überfordert mit dem alkoholischen Vater und der selbstverletzenden Tochter. Die Schwester hat gerade geheiratet, also lauter sehr, sehr wilde Familienumstände. Alle Küchenmesser und Klingen sind jetzt versperrt hinter einem Vorhängeschloss. Es ist jetzt, sagen wir mal, nicht unbedingt das beste Klima, in das sie da zurück nach Hause kommt. Und sie hat noch immer versteckt in ihrem Zimmer nennen wir es kleine Sicherheitstasche, in der sich diverse Klingen, Messer, Werkzeug und auch Keramik befinden, mit denen sie sich weiter Verletzungen zufügt. Das ist so ihre Notfalltasche, die hatte sie da versteckt. Allerdings merkt Lee, sie braucht irgendeine Beschäftigung, sie braucht etwas, das ihr hilft, auch im normalen Leben anzukommen, dort auch wirklich zu sein. Und so sucht Lee sich einen Job. Und sie übt Bewerbungsgespräche vom Spiegel und man merkt, okay, Lee ist ein eigentlich doch fröhliches Mädchen. Also sie wäre gern eine fröhliche junge Frau. Sie möchte raus in die Welt. Sie möchte sich stark präsentieren, weil einer der ersten Jobs, der ihr ins Auge sticht, ist irgendwie als eine Führungskraft. Und ja, das ist für sie selbst. Natürlich kann sie das. Und sie übt das vom Spiegel, sich da als Führungskraft zu präsentieren und vorzustellen. Und dann sticht ihr ein weiterer Job, einfach als Sekretärin ins Auge. Und der würde perfekt zu ihr passen, weil sie hat eine Ausbildung als, entschuldigt bitte mit dem Begriff, aber für damalige Zeit als Tippse. Sprich, sie hat eine Schreibmaschinenausbildung, wo du per Diplom bestätigt bekommst, wie viele Anschläge du pro Sekunde oder pro Minute schaffst. Und das war für eine Sekretärin zur damaligen Zeit einfach maßgeblich entscheidend, ob du angestellt wirst oder nicht, wie viele Anschläge du schaffst. So. Und Lee entdeckt den Job als Sekretärin. Ganz simple Ausschreibung neben diesem Teamleiter-Führungskraft-Job ist halt eine ganz simple Ansage: Suche Sekretärin. Verzeihung, mir kratzt gerade im Hals ein bisschen. Und einen Schluck Wasser trinken hier. Gut. Lee fährt dahin. Es ist ein ortsansässiger Anwalt in seinem eigenen Büro. Und sie kommt in ein Büro, das absolut verwüstet ist. Da herrscht Chaos. Da liegen Ordner und Akten irgendwo am Boden rum. Das sieht aus, als hätte da irgendwie eine Hooligan-Gang gewütet. Und auf dem Weg hinein begegnet sie auch der ehemaligen Sekretärin auf ihrem Weg hinaus. Und diese hat gerade ihre Sachen gepackt und ist in Tränen und geht an ihr vorbei raus. Lee lässt sich dadurch allerdings nicht abschrecken, geht nach hinten in das Büro, wo wir diesen Anwalt kennen. An dieser Stelle jetzt, Lee wird gespielt von der damals noch recht jungen, aber unglaublich talentierten Maggie Gyllenhaal, oder wie man es richtig ausspricht, Gyllenhaal. Maggie Gyllenhaal ist in dieser Rolle absolut meisterhaft. Also was die Frau spielt, wie sie diesen Spagat schafft zwischen der eigentlich noch sehr naiven und weltumarmenden Lee und der total in sich gekehrten, mit der Welt überforderten, sich selbst verletzenden Lee. Weil sie hat wirklich diese zwei Seiten. Auf der einen Seite ist sie wirklich freudig dabei, die Welt zu entdecken und würde sie auch in einem Schwung erobern, wenn sie könnte. So die Ausstrahlung, wenn sie zum Beispiel im Spiegel die Bewerbungen übt. Und aber im nächsten Moment, wenn eine Situation sie maßlos überfordert und sie nicht weiter weiß, dann merkt man wirklich auch an ihrer Mimik und an ihrem Spiel, wie sie in sich flüchtet und dann die Selbstverletzung sucht. Egal ob mit Klingen, mit einem kochend heißen Teekessel, ja, also die spielt das grandios. Sie trifft da auf ihren Gegenpart, den Anwalt, gespielt von James Spader. Falls euch der kein Begriff sein sollte, der war zu dieser Zeit damals so ein richtiger Hollywood-Schönling. Er hat nahezu jede Romanze, jeden Liebesfilm damals abgeräumt. James Spader war ein Hollywood-Schönling und wirklich einer der gut verdienenden Schauspieler damals. Allerdings, werde ich vielleicht nachher noch dazu kommen, in meiner Wahrnehmung, meiner persönlichen Wahrnehmung, nicht gerade der beste Cast für diese Rolle. Er macht das ganz gut. Ich finde auch, er macht die Rolle okay. Spielt das einigermaßen überzeugend. Ich nehme es ihm nur nicht ab, weil er mir zu wenig Präsenz hat. Aber seht den Film einfach selbst. Ich kann es auch gleich sagen. Ich hätte mir da jemand mit mehr Stil gewünscht. Jemand, der diesen Anwalt und diese zweite Seite des dominanten Mannes besser auch ohne das Schauspiel präsentiert. Wo ich sage, dem kaufst du das einfach viel mehr ab. Mein persönlicher Pick wäre da damals Pierce Brosnan gewesen. Ich meine, der Film, jetzt muss ich selber kurz nachgucken, Secretary, der ist von 2002. Und in den späten 90ern war James Spader ist jemand anderer, James Spader eine absolute Größe, aber 2002, da wäre Pierce Brosnan so eine geile Wahl gewesen, der charmante Brite mit der dunklen Aura, weiß nicht. Mir persönlich hätte er besser gefallen. Egal. So. Jedenfalls, ja, die beiden lernen sich da kennen. Es kommt zu einem Bewerbungsgespräch und sie wird sofort eingestellt. Allerdings herrscht zwischen den beiden so eine ganz weirde Luft. Da herrscht eine ganz, ganz seltsame Luft und man denkt sich, warum? Der selbstbewusste Anwalt und die nicht so selbstbewusste Sekretärin. Perfekte Mischung, oder? Aber man merkt dann in ein paar Zwischenszenen, dass auch der liebe Anwalt irgendwie verkorkst ist. So souverän er auch als Anwalt zu sein scheint, so gut er auch zu verdienen scheint, denn dieses Büro ist riesig, das ist ein eigenes Haus mit mehreren Etagen, mit einem eigenen, was sind das, Lilien? Der hat so ein eigenes, nicht Terrarium, aber so ein Agrarium, glaube ich, wo er in seinem Büro mit technischem Aufwand Lilien züchtet oder sowas. Ich glaube, dass Lilien sind. Die er dann mit einer kleinen Spritze und Pipette sogar ganz genau gießt und so. Also man merkt, der Typ ist eigentlich, muss ein Granateanwalt sein. Aber er ist total unsicher und wirkt auch irgendwie zerstreut und doch auch wie so ein Kontrollfreak. Orchideen. Dankeschön. Danke, lieber Chat. Orchideen sind das. Es ist ganz weird. Und das erste Mal, dass dieser Anwalt quasi bricht, ist, als anscheinend eine Kollegin oder Kundin oder schwer zu sagen, was die genau ist, eine blonde Frau stürmt ins Büro und dominiert sofort den Raum. Sie sagt Lee quasi, wie sie zu telefonieren hat. Sie gibt ihr vor, wie sie mit einer anstrengenden Werbetussi am Telefon einfach auflegen soll. Und als Lee dann auflegt und sie fragt quasi, ob der Mr. E. Edward Gray, so heißt der Anwalt, ja, das war der erste Mr. Gray, ob der da ist, wartet sie gar nicht erst auf der Antwort, sondern brüllt da in diesem Vorraum so richtig so aus ganzer Seele. Und besagter Anwalt, Mr. Edward Gray, verkriecht sich in seinem Wandschrank. Und da ist so das erste Mal, wo man sich als Zuschauer denkt so, okay, mit dem Typ stimmt irgendwas nicht. Irgendwo passt mit ihm nicht ganz. Aber das ist nur das erste Mal. Das ist das erste Mal, dass er so ein bisschen zeigt, irgendwas geht da ab. Es geht dann weiter mit diversen Momenten, wo er seine Sekretärin Lee einfach sehr detailliert beobachtet, in ihren Bewegungen, ihrer Handhabe und alles drum und dran. Und irgendwann entdeckt er Pflaster an Lees Beinen. Weil Lee verletzt sich in erster Linie, also sie schneidet in erster Linie in ihren Oberschenkel, in den Oberschenkel in den Innenseiten und auf der Rückseite, weil sie auch weiß, da finden ihre Eltern die Verletzungen nicht, da sehen sie es nicht, als wie wenn sie sich auch an den Armen schneidet, weil da ist es sehr leicht sichtbar. So, er entdeckt diese ersten Pflaster und wird neugierig. Er fängt an, sie mehr und mehr zu beobachten und dann an einem absoluten Stressmoment, wo wirklich einiges schief geht, steht er in der Tür, als sie sich gerade wirklich mit einer Klinge selbst verletzt. Und das war so dieser springende Punkt. Er hatte vorher schon Verdachtsmomente, wo sie freiwillig in den Müllcontainer gestiegen ist, um eine Akte rauszusuchen, die er eigentlich gar nicht gebraucht hat, wo sie sich von ihm hat wirklich echt viel gefallen lassen und das immer mit Vergnügen sich hat gefallen lassen. Aber als er dann sah, dass sie sich selbst verletzt, da hat's Klick gemacht. So. Und ab diesem Zeitpunkt entfaltet sich hier eine Dynamik, die man nicht anders beschreiben kann als eine BDSM-Dom-Subdynamik. Es kommt zu einer schönen Montage, wo wir sehen, die verschiedenen Aufgaben, die Lee zu erfüllen hat, sei das auf allen Vieren in sein Büro zu kriechen mit der nächsten Akte im Mund oder einen Brief vorzulesen, während sie über seinen Schreibtisch gebeugt den Hintern versohlt bekommt und so weiter und so fort. Ich möchte euch nicht zu viel verraten über den Film, weil vielleicht wollt ihr ihn euch noch ansehen, aber da entwickelt sich dann die Dom-Sub-Dynamik, die dann so weit geht, dass es zu einer, es gibt verschiedene Dom-Sub-Dynamiken. Es gibt, ich möchte jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, weil das wäre eine ganz eigene Podcast-Folge. Aber es gibt jene, die halt wirklich nur auf das Spiel begrenzt sind, quasi in der Zeit, in der jetzt quasi das Halsband angelegt ist. In der Zeit bist du jetzt eine Sub oder ein Sub und im Rahmen dieses Zeitraums dienst du dem Willen, den Befehlen des Dom oder der Dominatrix. Aber es gibt auch solche Dynamiken, welche 24 Stunden laufen, 24/7, jeden Tag. Man ist quasi zu jeder Zeit dem oder der Dom verpflichtet. Und hier entwickelt sich genau so eine Dauerdynamik. Denn wir sehen auch in einer Sequenz, dass obwohl Lee bereits zu Hause bei der Familie ist, beim Abendessen mit ihrer Schwester und dem Schwager und den Eltern, sie ruft trotzdem Mr. Gray zu Hause an und erklärt ihm ganz genau, was es zu essen gibt und bittet um Erlaubnis, was sie denn essen dürfte. Und er sagt ihr ganz klar, ein Löffel vom Kartoffelbrei, 4 Erbsen und so viel Eiscreme, wie du essen kannst. Das ist ihr Befehl. Und sie setzt sich an den Tisch und nimmt sich genau einen Löffel Kartoffelbrei, 4 Erbsen. Und das mit der Eiscreme sehen wir zwar nicht, aber ich nehme mal an, auch das hat sie sehr brav befolgt. So. Das ist eine 24-Stunden-Dom-Subdynamik. Und da können genau solche Dinge passieren. Und darum ist dieser Film rein von den Dynamiken her eigentlich die realistischste, ich sage jetzt bewusst nicht die beste, aber die realistischste Repräsentation einer BDSM-Dom-Subdynamik, die es je in Hollywood gab. Denn allein dieses Thema so anzugreifen und wenn man dann wirklich sieht, was für Dinge Lee zu erfüllen hat, allein dieser allererste Break-Moment, wo sie eben über den Schreibtisch gebeugt diesen Brief vorliest, wo sie einen Fehler oder mehrere Schreibfehler drin, Tippfehler gemacht hat, und währenddessen den Hintern versohlt bekommt, und zwar richtig versohlt bekommt. Das ist, dass Hollywood das angreift, ist eigentlich schon erstaunlich. In einer der Zwischensequenzen sehen wir, dass Lee sich dann ihres Notfalltäschchens entledigt. Sie wirft es in den Fluss. Also diese Tasche mit den Klingen und Werkzeugen, mit denen sie sich selbst verletzt, wirft sie in den Fluss. Denn sie hat plötzlich eine Ersatzbefriedigung gefunden. Der grün und blau geklopfte Hintern von ihm, wenn sie einen Fehler gemacht hat, die Unterwerfung unter seinen Willen, das Befolgen seiner Befehle, selbst wenn das Hunger bedeutet, gab ihr denselben Schmerzeskick wie die Schnitte. Sie hat also eine neue Droge gefunden, um sich selbst zu spüren. Ich nenne es jetzt mal bewusst Droge, denn sie verfällt Mr. Grey komplett. Sie verfällt Mr. Grey so weit, dass sie sich in dieser Hingabe auch verliebt in ihn. Und nicht, nein, das ist dann keine Trauma-Response in dem Fall, sondern sie hat endlich einen sicheren Ort gefunden, wo sie sich selbst spüren und wahrnehmen kann und sich auch in sicheren Händen fühlt. Ich betone jetzt fühlt. Zu Mr. Grey kommen wir gleich nochmal genauer. Jedenfalls ist es für uns als Zuseher sehr klar sichtbar und auch nachvollziehbar, warum Lee in dieser Dynamik sich nicht nur wohlfühlt, sondern auch fallen lassen kann und aufblüht. Denn von der Lee am Anfang, die irgendwie in total, nenn ich's mal, ungeschickten Klamotten an ihrer Tastatur sitzt, mit der Zunge im Mundwinkel nach außen gestreckt, auf ihrer Tastatur rumtipselt, die ständig am Schniefen ist, von dieser Lee sehen wir plötzlich nichts mehr. Wir sehen eine selbstbewusste Sexbombe plötzlich ums Eck kommen. Ja, sie geht auf allen Vieren, hat einen Brief im Mund, ja, aber die Frau strahlt plötzlich eine absolute Sexenergie aus. Dann kommt sie und richtet ihm Kaffee, während sie eine Halsmanschette trägt mit einer Stange, wo ihre Hände fixiert sind. Da hat sie eine Ausstrahlung, eine Wirkung, die mit dieser Szene öffnet übrigens der Film. Aber da hat sie eine Ausstrahlung, die ist einfach wow. Die putzt euch plötzlich weg. Allein wie sie in die Kamera blickt, wie sie sich bewegt, kein Vergleich zu vorher. Wir sehen eine komplett aufgeblühte Lee. Also wir als Zuschauer können absolut verstehen, dass Lee sich in diese Dynamik und den Mann dahinter nicht nur verliebt hat, sondern dort ihre Zukunft sieht, weil sie sich endlich selbst fühlt. Da gibt's noch so eine Nebengeschichte mit einem interessierten Ex-Schulfreund, Highschool-Freund, der Interesse an Lee hätte und die auch so auch auf Dates gehen und auch Sex haben und sowas. Aber da fühlt sie sich nicht wohl. Da fühlt sie sich auch nicht als sie selbst. So. Diese Dynamik, die da gezeigt wird, ist von den Aufgaben her sehr realistisch. Es ist sehr, sehr realistisch, was da passiert. Bis hin zu dieser Szene, und ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, mit dem Sattel. Auch das kann passieren. Alles, was wir in diesem Film sehen, rein von den Dynamiken her, von den Aufgaben her, von den Strafen her, das ist, während ich hier aufnehme, muss vermutlich irgendwo hier nicht mal weit entfernt eine Sub genau solche Aufgaben erfüllen. Das würde ich genauso unterschreiben. Warum aber greife ich dann den Film auf? Der wäre jetzt quasi fertig, ja. BDSM-Film, gut dargestellt, danke, Deckel drauf. Wir hatten hier auch kurz im Podcast-Clan, noch bevor die Aufnahme startete, hatten wir ein kurzes Gespräch, wo auch jemand etwas sagte, wo ich sage, ja, sehe ich genauso. Wenn man in der BDSM-Szene ist oder in die BDSM-Szene eintauchen möchte, dann ist dieser Film fast Pflichtprogramm. Man sollte diesen Film auf jeden Fall gesehen haben, aber mit einem unglaublich kritischen Auge. Man muss diesen Film gesehen haben. Und man muss ihn mit sehr kritischem Auge gesehen haben. Denn ich habe ihn vor 2 Tagen wieder gesehen. Einfach zum Auffrischen. Mein viertes Mal. Diesmal mit Verena. Verena kannte den Film gar nicht. Aber auch ihr habe ich das gesagt. Ja, es ist ein BDSM-Film, den muss man gesehen haben. Und sie hat dann etwas festgestellt, weil sie eben mit kritischem Auge drauf geblickt hat, was genau der Grund für diese Podcast-Folge ist. Dieser Film hat keinerlei Konsens. Null. In keiner Sekunde hat Mr. Grey überhaupt erfragt, ob das okay ist. In keiner Sekunde haben die beiden ein Gespräch geführt, wo Rahmenbedingungen abgesteckt wurden. In keiner Sekunde gab es da überhaupt eine Form von Anbandlung bis zu dem Punkt, wo er sie ins Büro bittet und einfach nur sagt, legen Sie den Brief auf den Tisch und dann beugen Sie sich darüber. Genauso geht das los. Keine Erklärung, keine Vorwarnung, kein darf ich das, ist das okay, bist du willens? Gar nichts. Legen Sie den Brief auf den Tisch und beugen Sie sich darüber, lesen Sie ihn vor. Und ohne Vorwarnung, wo sie mitten im Lesen ist, fängt er an, mit der flachen Hand ihren Hintern zu versohlen. Das sind so viele Fehler. Erstens, man versohlt keinen kalten Hintern. Was heißt das? Wenn das Gewebe noch kalt ist, wenn der Muskel noch kalt ist, fängt man nicht zu schlagen an, sondern man wärmt den Hintern, den Muskel zuerst auf, sorgt für eine Blutzirkulation, sorgt dafür, dass die Stelle, die man gleich versohlen wird, auch unter Anführungszeichen warm ist. Wenn die aufgewärmt ist, dann kann man mit Schlägen anfangen. Wie man jemanden aufwärmt, das würde ich mal sagen, ist von Person zu Person unterschiedlich. Aber den Kreislauf anregen mit vielleicht ganz leichten Klopfen, Klatschen, massieren, reiben. Reiben ist auch immer gut, streicheln mit der flachen Hand. Die Stelle aufwärmen. Also einfach zudreschen ohne aufwärmen. Eieiei. Das kann man mit einem Klaps mal machen oder mit einem leichten Klaps machen. Aber der hat drischt da volles Rohr drauf. Ja, das ist kein leichter Klaps mehr. Der drischt richtig drauf und wie gesagt, ohne Vorwarnung, ohne dass er sie gefragt hat, ohne dass sie ihr Einverständnis gab, ohne dass sie wusste, was da überhaupt auf sie zukommt. Nichts. Er sagte nur, lesen Sie diesen Brief vor und bam, los geht's. Und ich habe in keinem Moment mitbekommen, dass Lee ein Safe Word hätte. Könnt mich jetzt gern korrigieren, lieber Chat von den Leuten, die den Film gesehen haben, sich noch erinnern. Aber es ist eben 2 Tage erst her und ich kann mich nicht entsinnen, dass Lee ein Safe Word hätte. Oder irgendeine Form, wo sie Stopp sagen könnte. Ja, hatte sie nicht, schreibt gerade jemand im Chat. Kein Safe Word, sondern einfach nur du machst und ich mache. Und während in dieser Sequenz wir durchaus sehen, dass da sehr vieles passiert, wo sie bereitwillig mitmacht und es ihr auch offensichtlich, man sieht es an ihrer Mimik und ihrer Körpersprache, auch Freude und Lust bereitet, so sehen wir dann in den längeren Szenen, dass Mr. Gray schwerwiegende Probleme hat. Der Typ hat echt Probleme. Nicht nur ist er eigentlich selbst ein ziemliches Weichei und ein Schisser, speziell wenn besagte blonde Kollegin oder Kundin irgendwo auftaucht, sondern der Typ ist, ich würde es jetzt ganz plump sagen, der ist emotional am Arsch. Der hat null Zugang zu seinen eigenen Emotionen und ist auch so ein bisschen eine tickende Zeitbombe. Denn man weiß nie, wann der komplett aushakt. Und genau das passiert dann auch irgendwann. Aus dem Nichts, aus irgendwelchen völlig unerklärlichen Gründen, schiebt er eine Panikattacke, die er komplett an Lee auslässt, indem er auch so wie bei der letzten Sekretärin das ganze Büro zerstört. Alle Geschenke, die er so von Lee hatte und alle Erinnerungsstücke an die gemeinsame Zeit zerstört, zerschlägt, Bilderrahmen zerbricht und die Scherben einfach im Büro liegen lässt. Und sie aus heiterem Himmel einfach kündigt. Weil er plötzlich irgend so ein ganz seltsam, bei ihm fällt irgendein Schalter, dass er jetzt quasi nicht mehr kann oder er schämt sich und er schreibt ihr ja dann auch sogar einen Brief, in dem er schreibt, dass das, was sie getan haben, absolut falsch ist und ekelhaft und hey, allein was das mit Lee machen müsste, wenn er hat den Brief, glaube ich, nie. Er hat sie gekündigt, aber ich weiß nicht, ob er ihr diesen ganzen Brief gegeben hat. Ich glaube nämlich, dass er den Brief dann selbst, nee, den Brief hat er selbst zerknüllt und weggeschmissen. Er hat ihr einfach nur eine Kündigung in die Hand gedrückt. Aber in diesem Brief hatte er geschrieben, wie ekelhaft und verwerflich alles ist, was die beiden miteinander gemacht haben. Hey, stellt euch vor, dieses junge Mädel, das da gerade aus der Anstalt gekommen ist, die sich selbst verletzt hatte, die endlich einen Ort gefunden hat, wo sie das Gefühl hat, sie kann sie selbst sein, sie kann sich fallen lassen und spürt sich selbst, bekommt von dem Mann, der ihr diesen Ort gegeben hat, einen Brief, wo drin steht, das, was wir gemacht haben, ist krank und widerlich und das quasi, er wird aufs Schärfste verurteilt. Von dem Mann, der das gemacht hat. Stellt euch mal vor, was das mit ihrem Verstand gemacht hätte, wenn er ihr diesen Brief wirklich gegeben hätte und den nicht zerrissen, also nicht zerknüllt und weggeschmissen hätte. Also nee, das war... Und das alles nur aufgrund seines eigenen, keine Ahnung, was für ein Vogel er dann hatte. Ja. Und diese Unberechenbarkeit lässt er halt komplett an ihr aus. Er schiebt sie weg, er schickt sie quasi ins Exil und Lee ist gezwungen, ohne diese Welt zu sein. Und irgendwann reicht sie dann doch und sie konfrontiert ihn. Und fordert dann quasi ein, dass er dazu steht, wie die beiden sind, wie die beiden miteinander leben. Und sie gesteht ihm auch, dass sie ihn wirklich liebt. Er zweifelt das an, sie besteht drauf. Und dann kommt es zu einem großen Showdown, den ich euch jetzt auch nicht spoilern möchte, der aber auch sehr fragwürdig ist, in auch wieder seinem Verhalten. Sein Verhalten dann im großen Showdown ist nicht anders zu beschreiben als übertrieben und sehr bewusst sadistisch. Er lässt sie dann zum Schluss wirklich sehr absichtlich leiden, mit der Erwartung, nein, mit dem Wunsch. Man merkt vom Schauspiel her, er wünscht sich, dass sie versagt. Er möchte, dass sie versagt, dass sie scheitert. Er wünscht es sich regelrecht und zögert deswegen das noch weiter und weiter und weiter hinaus. Auch wenn er genau weiß, er könnte das beenden und dem Ganzen eine Chance geben, er tut's nicht. Im Gegenteil, er treibt's auf eine absolut maßlose Spitze. Und dann gibt es dann trotzdem noch eine Auflösung des Ganzen, wie? Es ist Hollywood, sorry Leute, aber natürlich gibt's ein Happy End. Es geht gut aus, so wie man sich's erwartet, mit einem kleinen Twist. Mit einem ganz kleinen Twist. Der kleine Twist besteht darin, dass es eben keine 0815 Romantik-Hollywood-Geschichte am Ende ist, sondern eine BDSM-Hollywood-Geschichte. Das wird uns auch gezeigt. Mit Bondage-Sex in der Öffentlichkeit, mit Spanking drum und dran. Also man sieht eine funktionierende BDSM-Ehe am Ende. Das ist wirklich, da sieht man Zeitsprung in die Zukunft. Da hat sich einiges getan. Aber wie es da hingekommen ist, das ist mehr als fragwürdig. Also da fehlt, in diesem Film fehlt absolut jeder Konsens. Mr. Grey macht einfach. Er, streng genommen, überfällt er sie damit einfach. Überrumpelt sie und sie in ihrer Naivität oder besser gesagt in ihrem Bedürfniszustand lässt sich halt darin reinfallen, weil es halt zufällig genau das ist, was sie braucht. Was allerdings der Film auch meiner Meinung nach, was man ihm kritisch andenken sollte, ist, wie belanglos Lees Selbstverletzung tatsächlich dargestellt wird. Ich will jetzt gar nicht so viel auf selbstverletzendes Verhalten eingehen, weil ich bin weder Psychotherapeut noch Psychologe oder in irgendeiner Weise auch wissend auf dieser Ebene. Aber selbstverletzendes Verhalten wird hier meiner Meinung nach einen starken Tick zu harmlos dargestellt. Ich will damit jetzt niemanden verurteilen, die da draußen sich selbst verletzen, um sich selbst zu spüren. Aber wir alle wissen, es ist vernünftig, sich hier auch Hilfe zu suchen. Ohne das zu verurteilen, aber wenn man sich erst recht regelmäßig verletzt mit Klingen, dann ist es ratsam, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das ist komplett wertfrei. Einfach, dass jemand bei euch ist, dass jemand mit euch redet. Und damit es eben nicht schief geht, wie bei Lee, die dann eben zu viel, zu tief geschnitten hat. Ja. Gut. Dieser Film, trotz seiner wirklich massiven Fehler und diese Verfehlungen, Konsens ist key. Ihr werdet in keiner aktiv gelebten BDSM-Dom-Sub-Dynamik heutzutage sowas vorfinden. Es gibt zwar mittlerweile sogar schon Verträge, BDSM und Domsub-Verträge, wo auch alles festgelegt ist, was man miteinander im Konsens besprochen hat. Aber dass jemand einfach so aus dem Nichts anfängt, dich über seinen Tisch zu legen und so auf dich einzudreschen und du wirst dann plötzlich zu seiner über alles geschätzten und geliebten Sub? Nee. Sorry, nein. Aber wenn ein Konsensgespräch da war, man sagt, okay, man möchte da eintauchen, man hat aktiv auch ja gesagt, ja, ich möchte wissen, was es heißt, Sub zu sein, als Sub zu leben, fremdbestimmt zu sein im Rahmen des Spiels oder auch so wie Lee 24/7, dann ist das, was der Film zeigt, an Handlungen, an Strafen und auch Befehlen, sehr realistisch. Das ist sogar verdammt realistisch. Geht sogar noch ein gutes Stück weiter. Da kann man durchaus noch ein paar Schippchen draufsetzen, aber ich denke mal, dass das, was sich Hollywood da getraut hat, war schon viel für ihre Verhältnisse. Das war schon viel. Aber da könnte man durchaus noch einiges draufsetzen. Das geht noch deutlich weiter. Ich rate euch also, wenn ihr den Film anseht und ihr sagt, ihr seid neugierig auf BDSM, Secretary ist nicht Shades of Grey. Nein, Shades of Grey ist nee, einfach nein. Aber Secretary, da habt ihr einen Einblick. Da habt ihr einen Einblick. Und was ich mal, das möchte ich jetzt nur in einem Randkommentar sagen, weil das ist jetzt wieder so, was meiner Meinung nach der Film ein bisschen zu viel macht, ist dieses Klischee bedienen, dass im BDSM, in einer Dom-Sub-Dynamik, immer irgendeine Form von, wie nenne ich denn das jetzt, eine Form von Störung da sein muss. Bei Lee ist es ja offenkundig die Selbstverletzung. Und bei Mr. Grey ist es der Kontrollzwang und diese emotionale, wie nenne ich denn das jetzt? Kann man das Dissoziation nennen? Er hat halt null Bezug und Handling von seinen eigenen Emotionen. Er ist ein gefühlsverkrüppelter Kontrollfreak, würde ich jetzt mal so zusammenfassen. Instabilität ist ein schönes Wort. Dankeschön, Chat. Er ist total emotional instabil. Er ist ein hochgradig emotional instabiler Mensch. Und da bedient der Film meiner Meinung nach das Klischee, ja, die machen BDSM, mit denen stimmt was nicht. An dieses Klischee lehne ich tunlichst ab. Ja, es gibt Menschen, die mit BDSM ihre Traumata bearbeiten und es ist auch ein Weg, die eigenen Traumata sich derer zu ermächtigen, wenn man sagt, okay, ich wurde mal geschlagen, jetzt nutze ich Schläge als ein Werkzeug, mich selbst zu erregen, kann man machen, funktioniert auch bei vielen Menschen da draußen, aber nicht jeder Mensch, der auf Schläge steht, hat automatisch irgendwo ein Prügeltrauma in seiner Vergangenheit. Aber hier wird uns halt doch gezeigt, dass es sich um zwei Menschen handelt, die beide mit Problemen im Leben sich rumschlagen. Und ganz ehrlich, Mr. Grey hat hier die schwereren Probleme. Der Typ, da stimmt's hinten und vorne nicht. Ja, wenn ihr euch den Film anseht, bedenkt das bitte, betrachtet ihn wirklich mit einem sehr kritischen Auge, aber ihr werdet, glaube ich, gut unterhalten sein. Davon gehe ich mal aus. Und heute ist es eine kurze, knackige Folge. Das habe ich hier im Chat, also bevor die Aufnahme losging, habe ich das schon angekündigt. Ganz bewusst, ich wollte wieder mal was Leichtes, nicht nur leicht, sondern auch was Kurzes. Und ich möchte jetzt die Zeit noch nutzen, aber ich habe nicht vergessen, für die Feedback-Nachricht zu der letzten Folge Post von M, ein Fetisch, wo es ja um einen Windelfetisch ging. So, kurzes Mikro richten, E-Mail geöffnet. Dieser Herr hat sich selbst gleich anonymisiert und er nennt sich X. Ich lese jetzt bis zu einem Punkt seine E-Mail vor und dann werde ich nur noch ein bisschen rezitieren. Guten Abend, Sina. Mir ist es ein Anliegen, zu deiner letzten Podcast-Folge Post von M Teil 2 ein Fetisch etwas beizutragen und ich weiß ja aus dem Podcast, dass du vertraulich mit sowas umgehst. Punkt 1. Besonders wichtig ist mir ein Punkt. Wenn man Windelgeschichten in einer beliebigen Suchmaschine eingibt, kommt man auf windelgeschichten.org, eine Seite, die fiktionale Geschichten, ABDL-Geschichten vorhält, die leider durchaus auch sexualisierte Plots mit Minderjährigen beinhalten. Hier wäre eine Warnung hilfreich, denn sowas hilft unserer Community so überhaupt nicht. Und das war schon der Punkt, wo ich sagte, holy shit, danke, Ex. Ja. Ich habe bei meiner Recherche nicht windelgeschichten.org gefunden, aber diese Seite, Leute, wenn ihr auf windelgeschichten.org landet, diese fiktiven Geschichten, insbesondere da quasi, wenn es um minderjährige Menschen geht, das ist nicht ADGL. Die Webseite, die ich meinte, war windelgeschichten.de. DE müsste das gewinnen. Ich gebe es mal kurz im Browser ein. War das windelgeschichten.de? Nein. Moment, welche waren das? Geschichten. Uah, Sekunde, ich suche mal kurz, welche genau das war. Aber als die Nachricht reinkam, das war's. GermanDiaperStory.blogspot.com, das war's. Das war die Seite, wo ich gelandet bin. Da schien es zumindest. Ich habe jetzt nicht alles gelesen, aber da schien es mir, handelt es sich um Erfahrungsgeschichten und aber auch fiktive. Ob da allerdings, wobei ich sage, liebe Leute generell, echt, ganz ehrlich, wenn ihr online geht und solche Geschichten lest, immer wie sagt man so, im Englisch sagt man, take it with a grain of salt, seid bitte vorsichtig, diese Inhalte, da ist auch viel Müll dahinter. Also wie Ex sagt, das hilft der Community nicht. Folglich, mein Tipp wäre immer, unterhaltet euch lieber mit den Leuten selbst, anstatt alles zu glauben, was im Internet steht. Nächster Punkt von X. Also wirklich, nochmal, bevor ich hier weitermache. Riesengroße Warnung. Vorsicht mit solchen Geschichten im Internet. Insbesondere dann, wenn es Plots sind, fiktive Plots oder auch vielleicht sogar, Gott bewahre, reale Plots mit Minderjährigen. Das ist nicht die ABDL-Community. Nein. Klares Nein. Nächster Punkt. Es gibt eine CSI Las Vegas Folge, Baby Bruce oder im Original King Baby, Season 5, Episode 15, in der ein Casinobesitzer als emotionalen Rückzugsort einen AB Adult Baby King lebt, also Flucht vor der Verantwortung. Sieht man von der generellen Verurteilung als sexuelle Extravaganzen in den CSI-Serien ab, echt aber in jeder CSI-Serie, wirklich, sind alle CSI-Serien so sexuell verurteilend? Ich meine, es ist amerikanische Scheiße, aber ich habe seit 100 Jahren kein CSI mehr gesehen. Also, Ex, ich glaube dir das jetzt einmal, dass die also wurde. Also sieht man von der Verurteilung sexueller Extravaganzen ab, ist die Darstellung des Fetisches und auch die Darstellung von Risiken sehr authentisch, bis auf die total unplausible Darstellung der Stoffwindeln. Okay? Also CSI Las Vegas, Staffel 5, Episode 15. Mal reingucken. Cool. Hier schreibt jemand, echt, CSI ist echt so, okay. Gut, dass ich den Scheiß nicht gucke. Aber vielleicht die Episode einfach mal anschauen. Wer interessant. Weil X sagt hier, die Darstellung sehr authentisch von Rückzugsort und den Risiken. Und der nächste Punkt, hatte ich recht in der Folge, dass ich habe die 300.000 angezweifelt. Wo es hieß, ein Forumsbeitrag schätzte Diaper Lover, also ABDL-Szene, auf 300.000 Personen. Und ich sagte, das kann nicht stimmen. Es muss mindestens der zehnfache Faktor sein. Und jetzt von X. Die ABDL-Szene ist größer, als du denkst. Gerade Diaper Lovers, also nur die Windliebhaber, alleine in Deutschland sind es über 500.000 Personen. Es gibt eine große Überschneidung mit einem Teil der Furry- und Puppyplay-Community. Dazu vielleicht mal eine andere Folge. Furry- und Puppyplay ist nämlich was ganz, eigentlich sehr Junges. Das ist ein sehr junger Fetisch. In Deutsch, King, sorry, ein sehr junger King. In Deutschland halten wir mindestens vier große Online-Shops am Leben. Vier Shops, die nur von dieser Community leben, finde ich geil. Inklusive dezidierter Produktion für hochpreisige ABDL-Produkte. 15 Windeln in Größe M mit Husky-Motiv angelehnt an Paw Patrol kosten immerhin 30 Euro und mehr. 15 Windeln, 30 Euro. Das ist nicht ohne. Bei ABDL-Events wie den Diaper Dungeon kommen regelmäßig hunderte Personen zusammen. Lieber M, wenn du das hier gerade hörst, hey, finde den Diaper Dungeon, finde diese Communities. M, ich glaube, du wärst endlich so gut aufgehoben unter Gleichgesinnten. Aber auch X schreibt, ja, es sind überwiegende Mehrzahl Männer oder männliche Teenager, sogenannte TBDL, also Teen Baby Diaper Lover. Aber da gibt es komplett nachvollziehbare Gründe, die nicht in einen Satz passen. Das waren die wichtigsten Punkte. Ich hätte noch unendlich viel zu sagen, weil auch einiges an der Genese, also wie es zu diesem speziellen Kink-Fetisch kommt, so nicht ganz passt. Aber das gehört nicht in dieses Kontaktformular. Ja, ich bin halt wirklich kein Mediziner, kein Psychologe oder Therapeut. Daher konnte ich nur aus meiner eigenen Recherche etwas quasi mir zusammenreimen. An dieser Stelle, sorry X, für meine Fehler. Es tut mir leid, aber dir danke für deine Richtigstellungen. X schreibt auch, und da möchte ich jetzt nicht vorlesen, sondern nur so ungefähr zusammenfassen, dass er selbst in einer monogamen Ehe lebt. Seine Ehefrau hat zu diesem Kink durch ihn gefunden und er kann diesen Kink glücklicherweise mit ihr gemeinsam ausleben, ist seit jüngstem Alter in diesen Kink reingekippt und bereits seit 1995 in der Szene tätig. Und er selbst ist, so viel darf ich glaube ich verraten, also er schreibt zumindest, er ist promovierter Akademiker. Falls da draußen Menschen gibt, die sich denken, ja gut, diesen Kink, den leben jetzt auch nur Leute irgendwie aus dem RTL 2 Nachmittagsprogramm. Nein, dieser Kink durchzieht alle Gesellschaftsschichten, wenn man so sagen möchte. Also X, wirklich danke für diese Infos. Ich bin echt hin und weg. Danke. Und er bietet auch an, dass wir da gerne noch Fragen stellen können. Sollte unter der Hörerschaft da draußen jemand sein, sagt, hey, ich hätte da schon gern noch ein paar Fragen, könnt ihr sie mir gern zuschicken? Ich kann ja mal dann eine große E-Mail an X versenden und sagen, hey, ich hätte hier ein paar User-Fragen, kannst du die beantworten und vielleicht machen wir daraus so eine Fragefolge. Sollte das Interesse da sein, ja. Ich werde es euch jetzt nicht aufs Auge drücken. Ich finde die Korrekturen von X sehr schön und bin sehr dankbar dafür. Und hoffe, das ergänzt jetzt die Folge zu Ms E-Mail noch korrekterweise. Und wer weiß, was für Kinks und Fetische uns noch in der Zukunft begegnen werden. Gut. Ich bedanke mich bei X für die E-Mail. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei den Podcast-Clan-Mitgliedern fürs Unterstützen dieses Podcastes und Unterstützen dieses Mannes hier am Mikrofon. Ihr macht mir wirklich durch eure finanzielle Unterstützung auch das Leben leichter. In letzter Zeit sind auch ein paar Spenden eingegangen auf meinem PayPal-Konto. Ihr findet ja auf meiner Webseite auch einen Spenden-Button. Vielen lieben Dank auch dafür. Ich freue mich wirklich über jede noch so kleine und auch große Spende. Ja, tausend Dank an alle Menschen, die mich hier bei dieser Arbeit unterstützen. Jede finanzielle Unterstützung macht mir das Leben leichter und auch die Recherche zu so wichtigen Themen. Gut. Dann verabschiede ich mich von euch hier im Chat in den Sonntag, wünsche euch einen schönen Sonntagabend und euch allen da draußen bis zum nächsten Mal, wie immer, Liebe, Leidenschaft und Sex.